Wir haben in den letzten beiden Sonntagen die Schöpfungsgeschichte der Bibel gelesen und gemerkt, wie uns erst von dort her der Zugang zu dieser Welt ermöglicht wird. Wir haben heute das Thema, woher kommt all das viele Leid, und lesen aus 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 3, von Vers 14 bis Vers 19. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Es ist ja erschütternd, wie das erste Kind der Eva ein Mörder war. Und das ist die Spur der Schlange durch die Menschheitsgeschichte. Der Teufel, der Menschen unter seinen Bann zieht. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach: Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Herr, lass uns in dieser unheimlichen Welt dein Heil sehen. Amen. Sie müssen heute Mittag, liebe Schwestern und Brüder, hinaufgehen auf die Höhen um Stuttgart und dann wieder hinunterblicken in diesen Talkessel, in unsere schöne Stadt Stuttgart, unsere fleißige Stadt. Da merke ich immer, dass ich ein Stuttgarter bin und dass ich diesen Talkessel so liebe. Aber manchmal denke ich, was verbirgt sich hier hinter diesen Mauern an Leid? Das kann man sich gar nicht richtig bewusst machen. Was wird jetzt im Augenblick hier in diesen Häusern geweint, gelitten, gebangt, geschrien, gestritten, geseufzt, gehofft, geklagt? Wir haben alle in unserer Nähe so viel Leid, dass wir es manchmal einfach nicht bewältigen mit unserem Gefühl. Und wir sind dann ganz gebeugt darüber und wissen nicht, was wir sagen sollen. Und dann ist das unsere Art, dass wir es verdrängen, vergessen, überspielen mit irgendein paar ausgelassenen Freuden, nur dass wir nicht dauernd an das Schwere denken müssen. Aber eine christliche Gemeinde, die muss sich mit dem Leid auseinandersetzen. Unser Herr Jesus hat es als den Höhepunkt seiner Offenbarung angesehen, das Leid dieser Welt auf sich zu nehmen. Und ich wollte immer wieder, dass unsere Gemeinde so ein Magnet werde, dass die Menschen kommen mit ihrem Leid und spüren, hier gibt es Antwort. Und ich kann mit meinem Leid fertig werden und fröhlich werden vor meinem Herrn. Das Wort Jesu ist ja so groß, dass man atemlos davor steht, dass Jesus sagt: Ich kann dem nur gratulieren, der Leid hat. Selig ist der, der Leid hat. Den muss man beglückwünschen, denn der kann auch den großen und mächtigen Trost Gottes erfahren. Wir wollen aber jetzt schön der Reihe entlang gehen und auch ein wenig biblische Zusammenhänge verstehen und auch im Glauben und in der Lehre wachsen. Darum möchte ich zuerst die Frage beantworten: Woher kommt denn das Leid? Das Leid bricht in unserem Leben immer unerwartet ein, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Man sagt, ich verstehe das gar nicht. Bis jetzt ging alles bei mir problemlos, war nie krank und jetzt auf einmal kommt das. Für uns ist das Leid, das Fremde, das Ungewohnte dieses Lebens. Der Hiskia hat das ja, so vorhin in der Schriftlesung gelesen haben, so eindrucksvoll gesagt. Mir ist so bang, sagt Hiskia, weil ich keinen Trost mehr spüre im Leid. Ich habe nur gemerkt, wie mir plötzlich das Zelt abgebrochen wird, die Heringe werden herausgezogen und ich weiß nicht mehr wohin. Und ich fühle, wie wenn da einer am Faden, der da etwas knüpft und strickt, und plötzlich kommt einer mit der Schere und schneidet den Faden ab. Und so ist mein Leben plötzlich ans Ende geführt. Ich habe immer gedacht, das müsste so weitergehen wie bisher. Und jetzt stehe ich vor dieser Mauer, ja, vor diesem Abgrund, in den ich zu stürzen drohe. Woher kommt das? Das lässt Gott geschehen. Das ist richtig, dass wir das jetzt einmal sagen. Und das steht hier am Anfang der Bibel, dass Gott diese wunderschöne Welt, die heute noch einmal ihre ganze herbstliche Schönheit vor uns entfaltet im Sonnenschein, diese Welt ist hineingerissen in den Schatten des Todes und diese Welt ist eine Welt des Leides und der Tränen, des Seufzens und des Klagens. Da steht das harte Wort, das Gott verflucht. Was meint denn die Bibel mit dem Fluch, der über dieser Welt liegt? Ich will ein anderes Wort setzen, das vielleicht nicht so viel falsche Nebenbedeutungen im Wortsinn hat wie das Wort Fluch, bei dem wir ja an ganz andere Dinge denken, an unseren menschlichen Fluch. Vielleicht sagen wir besser, Gottes hartes Gerichtsurteil liegt über der Welt. Sie müssen aufpassen. Was da wir zu tragen haben, ist nicht das Gerichtsurteil über unsere Einzelschuld, unsere Einzeltaten, die wir im Leben gelebt haben und die vor Gott nicht recht waren. Die müssen ja im jüngsten Gericht verantwortet werden vor Gott. Die werden nicht in diesem Leben verrechnet. Und das Leid, das geschieht und die Krankheit, die über Menschen kommt, hat nichts zu tun mit Einzelschuld. Das müssen Sie auseinanderhalten. Sondern das Leid, das wir in dieser Welt tragen, das ist die Quittung, die Gerichtshand Gottes, die kommt für das, was Menschen an Schuld über diese Welt gebracht haben, über Menschenschuld. Und darum steht das ganz am Anfang, wir sind in diese Schuld hineingeboren. Das ist ein Geheimnis, dass schon die Kinder daran teilhaben, an dem Leiden, wenn wir hineingehen in die Stationen, wo die kranken und missgebildeten Säuglinge liegen. Nicht, dass die schuldiger sind als andere, sondern wir haben Teil an dieser kranken Welt. Und wir können das immer nur auf eine doppelte Weise empfinden. Auf der einen Seite freuen wir uns über diese schöne Welt und bewundern sie. Und wir müssen sagen, das kleinste Fleckchen Erde, wenn noch nie ein Mensch hinkam mit seinen zerstörenden Händen und Füßen. Wie wunderbar ist die Schöpfung Gottes. Und doch zur gleichen Zeit ist der Fluch Gottes drauf, sein Gerichtsurteil. Und in allem ist der Hauch der Vergänglichkeit. Du bist von Erde und musst wieder zu Erde werden. Wenn wir uns am Sonntagmorgen schön anziehen und uns freuen an unserer Kraft, an unserem Leben, an den vielen Gaben, dass Gott mir diesen Leib gibt, wissen Sie, ob in diesem Leib nicht schon längst die Todeskeime der unheilbaren Krankheit ruhen, die sich heimlich schon ausbreiten? Es liegt ja schon drin heute an dem Tag, wo ich mich nur freuen will und erfüllt bin von all dem Schönen. Wir schauen Menschen an und doch der Schatten des Todes, der alles mit sich reißt, muss Erde werden. Ist von Erde und muss zur Erde werden. Etwas anderes wird hier auch noch erwähnt. Die Mutter und ihr Baby, gibt es etwas Schöneres als der erste Schrei eines Kindleins nach der Geburt? Doch ist jedes Mal die Geburt für die Mutter ein Vorbeigehen an ihrer eigenen Todesstunde. Und das werden sich Mütter oft überlegen, ob sie noch ein Kind wollen, weil es sie selbst dort an diese letzte Todesgrenze führt. Die größte Freude einer Mutter, eine größere gibt es nicht, ein Kind zu gebären, das gesund ist. Genau in dem Augenblick, wo sie selbst ganz nah in ihrer eigenen Todesstunde steht. Dann wird hier von der Arbeit des Menschen gesprochen. Es ist etwas Wunderbares, wenn ein Mensch mit seinen Gaben, mit seiner großen Lebenskraft und mit einer Energie sich anschickt, in dieser Welt etwas zu leisten und zu meistern und sagt, ich möchte mit meinem Leben, ihr jungen Leute, ich habe einen Plan, ich will was werden mit meinem Leben, ich will was tun. Ich dränge zur Arbeit, ich will doch die Welt gestalten nach den großen Planungen Gottes. Und dann erlebt man nach kurzem, dass diese Arbeit mühselig ist. Und hinter dieser Mühsal liegt das Leiden an der Arbeit. Die Arbeit kann einen kaputt machen. Ursprünglich war die Arbeit sicher auch im Paradies da. Ich glaube, dass wir von Gott her die Arbeit nicht als einen Fluch haben. Die Arbeit ist schön. Aber jetzt steht die Arbeit in dieser Welt unter dem Fluch Gottes. Und sie ist für viele so, dass sie kaum die Arbeitstage der Woche meistern können, weil sie bis in ihre Seele hinein erschöpft sind von den großen Spannungen ihrer Berufsarbeit. Das wird hier in der Bibel abgehandelt. Woher das alles kommt? Weil Gott das geschehen lässt, er legt sein Gerichtsurteil über unsere Arbeit. Und wie da Schüler daran leiden, wenn sie merken, dass sie schaffen und schaffen und schaffen und dann das Ergebnis in der Klassenarbeit wieder nichts war. Sie haben es doch aufrichtig getan. Warum sind die Dornen und Disteln auf dem Feld? Warum gibt es das Versagen im Beruf? Warum gibt es das, dass man seinen Platz nicht ausfüllen kann und nicht meistert? Warum gibt es so viel Tränen über nicht bestandene Prüfungen und das Fragen, wo werde ich denn gebraucht? Das Leiden am Beruf, an der Arbeit. Ich finde hier eine Antwort. Gott vermauert uns den Weg. Sprachen, dass es von Gott kommt, dass es eine Gerichtshand ist. Gott vermauert uns seinen Weg. Uns den Weg. Gott vermauert uns den Weg. Wir müssen uns noch einmal überlegen, was da geschehen war im Paradies. Gott hat den Menschen verwehrt, von der einen Frucht zu essen. Was war daran so Schlimmes? Ein Apfel war es nicht. Eine Frucht, war es eine besonders böse Frucht? Sicher nicht. Gott hat nur uns Menschen gezeigt, was er nicht will. Und dann stehen die beiden Menschen davor, Adam und Eva, und schauen diese Frucht, wie sie lieblich und schön anzusehen wäre. Und in ihrem Innern spielt sich ein Kampf nun ab. Und sie sagen, soll ich nicht diese Frucht nehmen? Wenn sie wissen wollen, was das Geheimnis des Bösen ist, dann sind sie da ganz nah dran. Sie können das Böse gar nicht so deutlich aufzeigen, als dass es in diesem Widerspruch zu Gott liegt. Dass in mir, in meinem Innersten, dieses Nein zu Gott sich laufen findet, tagtäglich. Und ich mich auflehne und mich wegwende von Gott und meinen Gedanken nachlebe. Und dass das besonders sich widerspiegelt in meiner Sinnenwelt, in meiner Wunschwelt, in der Welt meiner Augen und meiner Gedanken. Und ich mich von Gott löse und gerade hier in meiner ganzen Begierde ohne Gott leben will. Gott hat das ja alles schön geschaffen und hat mir diese Sinne gegeben. Ich habe das schon am letzten Sonntag gesagt. Das ist ja die Gabe des Menschen, dass er mit seiner Fantasie das Schöne entdecken kann. Und genau da liegt die Wurzel seines Elends, dass ich mich von Gott wegwende. Gott wollte, dass ich mich freuen kann an seinem Werk, ihn preise über der Schöpfung, dass ich über meiner Lebenskraft, über der Arbeit, in die er mich hineinstellt, über all dem, was ich erlebe, mich freue an ihm. Und genau das wird dem Menschen zur Versuchung und er wendet sich zu Gott ab. Hinter Menschenleid steht unsere Wegwendung von Gott, unser Weglaufen. Dass wir unsere Berufsarbeit als ein Feld ansehen, wo wir ohne Gott uns selbst verwirklichen wollen. Und wenn Menschen Kinder gebären, Und wenn sie sich freuen an ihrer Körperkraft, und wenn sie leben in dem großen Stolz über ihr körperliches Geschenk, was sie da alles anvertraut haben, und dann streicht das Gott durch. Gott vermauert uns den Weg. Das Leid, wo wir es treffen, ist Segen Gottes, weil uns Gott stoppt. Wir können nicht die Welt gewinnen. Und wenn wir sagen, jetzt waren wir gerade dabei, auf dem Weg zum Glück, nein, nie wäre es uns zum Glück geworden. Das, was wir hätten gewinnen wollen, ohne Gott. Und ich will das noch einmal sagen, das Leid, das viele Leid, dient uns zum Heil, dass wir diese Welt nicht verklären und die Schönheit nicht und die Natur nicht verklären und unser Leben nicht verklären. Das ist manchmal schwer, wenn wir so urplötzlich ins Leid hineingeführt werden. Darum ist besser, wir lernen das Leid zuerst dann, wenn wir es mittragen bei den anderen, bevor es an uns kommt. Da gibt uns ja Gott eine Chance über das Mitgefühl, dass wir wach werden und sagen, Mensch, was ist mein Leben? All die Dinge, die können doch nicht meinen Lebenssinn erfüllen, die ich da habe. Gott vermauert mir meinen Weg. Es ist wunderbar, auch die Äußerlichkeiten der Schöpfungsgeschichte hier noch sehr deutlich darzustellen. Es wird hier erzählt, in dieser kleinen Beobachtung von der modernen Frau. Und die ist nicht anders als der moderne Mann. Sie hat Sehnsucht nach dem Mann. Die moderne Frau des 20. Jahrhunderts drückt dies so deutlich aus, dass sie den Mann braucht zur Selbstverwirklichung. Dein Begehren wird nach deinem Manne sein. Und sie leidet wie keine vorher unter der Unterdrückung durch den Mann. Ich werde meiner Selbstständigkeit beraubt. Die moderne Frau, die nicht leben will ohne den Mann und von ihrer ganzen Sehnsucht nach dem Mann nicht frei wird und zur gleichen Zeit sich dann doch wieder verwirklichen will, ohne den Mann. Und das spiegelt sich wieder in den vielen Eheschließungen, die man nach kurzer Zeit wieder auflöst. Und das ist ja beim Mann gar nicht anders, der die Sehnsucht hat und der Frau nachläuft, aber das Leben ja nimmer in der Gottesordnung vor Gott mit der Frau teilen will und sich gar nimmer in der Ordnung Gottes darunter stellen will. Es wird uns zum Fluch. Wir müssen nur wach werden, wenn wir an den einzelnen Stellen stehen bleiben und das beobachten heute, was da geschieht, wie Gott uns den Weg vermauert. Und wie das ein Ringen ist in jedem Menschen mit der Schlange, mit dem Bösen. Und er will das unter seine Füße kriegen und er kriegt das ja gar nicht. Da steht ja noch die kleine Erinnerung da, dass der Mensch sich plötzlich schämt und sich Blätter umbindet, weil er nackt ist. Schämt sich denn der moderne Mensch noch? Nee, der moderne Mensch hat ja die Scham bewältigt. Das meint man ja immer. Glauben Sie ja nicht, dass das echt sei, was da im Augenblick sich ereignet. Denn die Scham spielt in unseren Tagen eine Rolle wie noch nie. Vor wenigen Tagen kam eine Fernsehdiskussion mit Politikern und da war dieser genüsslich grinsende Henry Nannen, der Chef des Stern. Und dann hat er in diese Politikerrunde eine ganz kleine Geschichte über einen Politiker eingestreut vor 23 Jahren. Eine miese Geschichte. Wir leben ja vom Enthüllen. Unsere Illustrierten, unser Spiegel lebt ja davon, dass man dauernd die alten Geschichten wieder vorbringt und die Hüllen wegzieht und sagt, da ist der Mensch beschämt. Das macht man vielleicht heute nicht mehr mit dem sexuellen Enthüllen, dann macht man es noch viel gemeiner als früher, dass man den anderen fertig macht über seiner Scham. Du kannst deinen Mund halten, der hat nichts mehr zu sagen, weil ich die alten Schwächen hervorziehe und ihn brandmarke. Wir Menschen leiden unter der Scham, weil uns jeder hier treffen kann und uns verwunden kann und uns das ans Licht zeigen kann, wer ich bin. Und wir Menschen, wir stehen unter diesem Leid. Wir haben Ja gesagt, ganz bewusst. Ganz bewusst. Zum Weg weg von Gott. Und da bricht die Sehnsucht nach Erlösung auf. Jeder Mensch hat ein Wissen noch vom Paradies und sehnt sich. Und da träumen die Menschen ein bisschen Frieden, ein bisschen Glück, ein bisschen Freude, ein bisschen Lachen, ein wenig Erfolg, ein wenig Erfüllung, ein wenig Verständnis. Wo gibt's denn dies noch? Wir lesen im Kapitel später, dass Kain versucht, zu Gott wieder vorzudringen. Und er baut einen Altar. Es bleibt uns ja immer wieder rätselhaft. Warum hat Gott das Opfer des Kain nicht angenommen? Weil Gott einem Kain sagen muss, dass man den Himmel nicht stürmen kann als sündiger Mensch. Es gibt nur einen Zugang zu Gott und das ist die Gnade, an der Abel teilhat. Unverdiente Gnade. Sie haben Teil an der Gnade Gottes, wie tief sie auch im Leid stehen. Sie haben Teil an der Gnade Gottes. Und das war Gott so wichtig, Menschen, die vertrieben sind vom Paradies und unter dem Fluch der Erde stehen, dies zu sagen. Da ist die ganze Sendung Jesu gewesen, doch nicht nur, dass er Kranke gesund gemacht hat, doch nicht nur, dass er den Lazarus auferweckt hat, sondern noch viel mehr, und das sagen wir jetzt allen Wunderheilern, noch viel mehr, auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, dann ist er dennoch meines Herzens Trost und mein Teil. Ich darf auch im größten Leiden triumphierend einhergehen. Solch ein Wort ist sogar gestern im Wort zum Sonntag im Fernsehen gekommen. Dass ich durch das Leiden der Welt gehen kann und Gott preisen kann und ihm danken und ihn loben. Genau da liegt doch die Antwort darin auf dieses Leiden. Gott wird mir's in dieser Welt nicht wegnehmen. Haben Sie das gemeint? Im Gegenteil, Gott wird es uns als Glaubenden oft auferlegen, dass wir es durchleiden müssen. Und gerade darin sage, nein, diese vergehende Welt, die ist nicht mehr das, was mich prägt, sondern ich richte meine Augen darauf, auf das, was mir Gott heute schon schenkt. Und ich darf mich freuen, dass Gottes Gnade mir in Jesus zuteil wird. In diesem geheimnisvollen Vers, den Sie da haben, im Vers 15, haben ja die früheren Generationen immer schon einen Hinweis auf den Erlöser gesehen. Genau da in diesem schweren Kampf, wie die Schlange den Menschen wieder beißt und der Mensch sich wehrt gegen die Tücken des Versuchers, genau da liegt doch die wunderbare Ankündigung, dass am Ende einer kommen muss, der diesen schrecklichen Kampf zu Ende bringt. Der Erlöser, der der Schlange den Kopf zertritt und uns endlich Frieden bringt und herausführt. Mein letztes, was ich sagen will, man kann mit dem Leid fertig werden. Ich kann nicht fertig werden mit dem Leid, weil es ja meine ganze Gefühlswelt trifft, wenn ich Erde werde und Erde bin. Und wenn ich vor dem totalen Zusammenbruch stehe, kann man schöner sagen als Hiskia, wenn mich Gott abschneidet vom Faden. Nein, dann falle ich in die offenen Hände Jesu. Ich bin froh, dass ich das Ihnen sagen darf. Ein Gemeindeglied hat mir ein paar Zeilen geschrieben, die ich hier einfach verlesen will, weil ich meine, das sollte hier laut werden. Da steht in diesem Brief für die heutige Predigt, da ich letztes Jahr selber ein Vierteljahr schwermütig war und einige Leute betreue, die Schweres erleben und damit nicht fertig werden und schwermütig und depressiv sind, habe ich mir viele Gedanken auch anhand der Bibel dazu gemacht. Ich entdecke, dass meine Schwermut letztes Jahr mit Selbstmitleid und innerer Anklage gegen andere verbunden war, die meiner Meinung nach nicht genug nach mir fragten. Das war auch Undankbarkeit. Nun merke ich auch bei anderen, die schwermütig oder depressiv sind, dass sie sich oft im Selbstmitleid gefangen haben, bis dahin, dass sie nichts mehr sehen, für das sie danken können. Im Psalm 50 steht, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Ein zweiter Grund ist das Böse sein, das Nichtvergeben. Es gibt immer Leute, denen wir böse sein können, weil sie uns Unrecht getan haben oder uns nicht genügend beachteten. Das verschlingt ungeheure Kräfte. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben und auch tun, und das auch tun, vielleicht sicher hängt beides zusammen, die Undankbarkeit gegen Gott und das Nichtvergeben können. Ich sehe nicht mehr, wie sehr ich von der Vergebung Gottes lebe. Nehme es als Selbstverständlichkeit hin. Und kann auch so nicht aus der Dankbarkeit anderen verzeihen. Ich werde mit dem Leid fertig, indem ich mich heute der gnädigen Nähe Jesu freue, der mit mir durch dieses Leidenstal geht, durch diese Welt, die unterm Fluch Gottes steht, der sich die Dornenkrone ins Gesicht drücken lässt und der die Leiden und die Krankheit auf sich nimmt, damit sie es wissen, dass er sie lieb hat. Und sie dürfen seine Hand fassen und sagen, Herr, tilge du meine Schuld, an der ich teilhabe, von Adam her. Meinen Willen, der immer wieder von dir wegzieht. Und jetzt spüren sie die Versuchung, die uns heute wieder so bedrohlich bedrängt. Die Versuchung, dass wir die Welt noch einmal sehen als eine glitzernde, schöne Welt in der Krankheit. Wenn doch Gott mir noch einmal das wegnehmen würde. Nein, das will er gar nicht. Er will meinen Glauben reifen lassen, dass ich ihn mehr liebe, auch als meine Gesundheit. Ihn auch mehr liebe als den lieben Menschen, den er von mir genommen hat. Weil Leben in ihm liegt. Und dann sendet mich Gott in diese Welt, dass ich noch den Acker baue, auf dem die Dornen und Disteln stehen und dass Mütter Kinder gebären und hineingehen in die Schmerzen und dass junge Menschen heiraten und dass plötzlich kein Fluch mehr ist. Wissen Sie das? Die Krankheit nicht mehr ein Fluch ist, sondern Segensweg Gottes, dass da zwei Menschen sagen, das Schönste unserer Ehe ist, dass wir ein Begehren füreinander haben. Wir wollen dieses Begehren heiligen im Dienst für Gott. Und ich will die Schwierigkeiten meines Berufes, den Ärger, den ich habe, mit Jesus durchleben und ihm zur Ehre Gottes dieses Feld bebauen, das er mir aufgetragen hat. Und ich will tätig sein in dieser Welt, solange noch mir da Raum bleibt in der Welt und ich etwas tun und wirken kann für ihn, dass er mich gebrauche heute und dass diese verfluchte Welt in ein Stück Feld wird, in dem Gottes Herrlichkeit durchleuchtet, Gottes ewige Welt heute schon aufleuchtet, weil er mich heilt, wo ich mich freuen darf in ihm. Es gibt kein Leid mehr, wo sie im Glauben Jesus gehören. Da kann es kein Leid mehr geben, auch wenn sie sich die Tränen aus den Augen wischen, weil sie sagen, ich bin eingehüllt in lauter Segen. Es gibt keinen Fluch, denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Er kann das verwirklichen, auch gerade wenn er uns Kreuzeswege führt. Dann macht er seine Herrlichkeit umso größer und umso gewaltiger. Er segne sie dazu, dass sie Leid in Freude verwandeln und aus dem Leid heraustreten. Amen.